ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Beim Blick ins Internet, da findet sich so viel. Ich bin zu unserem heutigen Thema hierüber gestolpert. Mensch und Natur entdecken in Berlin. Das Mensch und Natur Quiz und auch das Mensch und Natur Museum in München. Ganz selbstverständlich sind Mensch und Natur in unserem Sprachgebrauch verankert. Der Philosoph und Biologe Andreas Weber ist zu Gast in SWR1 Leute. Und Sie finden diese Trennung zwischen Mensch und Natur nicht richtig. Warum?
Genau. Ich finde eigentlich den Begriff Natur nicht richtig. Denn der Begriff Natur, der beinhaltet ja die Trennung. Der Begriff Natur ist der Begriff für ein Ding, für ein Objekt. Was das genau ist, ist immer noch nicht so richtig klar. Da gibt es sozusagen keine festgefügte Meinung. Aber es steht immer im Widerspruch zu Menschen. Das heißt, wenn wir sagen Natur, dann ist die immer auf der anderen Seite. Und das ist nicht so. Sondern wir sind alle Teil von einem Ganzen. Und das ist sowas wie das Leben oder die lebendige Wirklichkeit. Und da gibt es eben keine Grenzziehung. Und das Interessante ist, dass traditionelle Kulturen, indigene Völker, das auch nicht kennen. Für die gibt es gar keine Natur. Für die gibt es aber auch keine Kultur. Für die gibt es nur eine Gesellschaft des Lebendigen, in der alle Wesen Personen sind. Und das finde ich hochplausibel.
Das heißt, diese Begriffe Natur, Kultur sind westliche Erfindungen?
Genau. Es sind westliche Erfindungen und es gibt sie auch noch nicht so lange. Es sind sozusagen Erfindungen der Neuzeit. Und mit einer längeren Geschichte, aber dann besonders virulent geworden. Und sie sind als westliche Erfindungen eben Erfindungen, die Welt aufteilen. In eine Seite, die unsere ist und eine Seite, die anderen sind. Und das ist immer gefährlich.
Wenn wir diese Trennung nicht vollziehen würden, Mensch, Natur, sondern wirklich vom großen Ganzen sprechen, hat das auch was mit einer größeren Wertschätzung der Natur gegenüber zu tun?
Genau, jetzt müssen wir bloß das Wort Natur aus Ihrem Satz rauskürzen.
Ich weiß, das wird mir noch ein paar Mal passieren heute.
Ja, Sie müssen sich auch nicht darauf einlassen, aber ich bin da in der Hinsicht bin ich penetrant.
Das ist gut.
Wenn wir jetzt sagen, wenn wir jetzt den Ersatz vornehmen mit dem Wort Leben und wenn Sie sagen, eine größere Wertschätzung des Lebens, dann genau, unbedingt. Und das ist das, was wir brauchen, eine größere Wertschätzung des Lebens.
Aber kommt das nicht ein paar Jahrhunderte zu spät? Also jetzt sind Sie nicht der Erste, der sozusagen das sozusagen sich wünscht oder fordert und uns ermahnt, aber wir sind, was die Menschheit angeht, die Industrialisierung angeht, sind wir natürlich extrem nach vorne gegangen.
Ja, also besser spät als nie, sagt man ja auch.
Das stimmt.
Natürlich ist das spät und die Gefährdung, die Schäden, das schwindende Leben sind ja zu beobachten und auch tun auch weh. Aber vielleicht ist das auch der Anlass und der Moment, in dem wir uns eben klar werden, dass es ein gemeinsam geteiltes Leben gibt, an dem alle Wesen und alles, die ganze Wirklichkeit teilnimmt. Und das ist das, wofür wir uns einsetzen möchten, weil uns das glücklich macht.
Und Sie sagen ja auch gar nicht, oder Sie sagen ja auch, der Schritt zurück geht halt nicht mehr an dem Punkt, an dem wir jetzt sind.
Ja, Schritt zurück geht nie. Das ist immer eine schöne Illusion, hatte ich auch oft, dass ich sage, das mache ich jetzt wieder so wie vorher und dann stelle ich fest, das vorher ist aber schon verschwunden. Und es ist ja auch so, dass alle Dramen und alles Schwinden sind ja auch LehrmeisterInnen, sind ja Lehren, sind ja auch Erfahrungen, die wichtig sind. Und insofern können wir neu integrieren. Und da wir ja Leben sind zwischen anderem Leben, ist es eben auch immer ein Anfang. Also wir können genau in diesem Moment anfangen, unsere Weltsicht zu ändern und das Leben zu sehen. Und das wirkt ja auch auf individueller Ebene so, dass mich das erstmal mit Zufriedenheit oder Glück sogar erfüllt, wenn ich plötzlich sehe, ich bin lebendig inmitten von allem, was lebendig ist.
Das heißt, es geht eigentlich um unsere Einstellung, dass wir irgendwann damit anfangen.
Es geht um unsere Einstellung, aber nicht so in einem technischen Sinne. Wir müssen die Einstellung ändern und dann wird daraus ein anderes Verhalten kommen, sondern es geht eigentlich so etwas wie um eine Seinserfahrung oder eine Lebendigkeitserfahrung. Und die sitzt so tief, dass sie Verhalten automatisch ändert. Denn wer einmal seine eigene Lebendigkeit richtig geschmeckt hat, der will sie auch immer fühlen, der will sie nicht mehr loslassen. Und das ist dann die eigentliche, wirkliche Motivation.
Wann haben Sie diesen Geschmack das letzte Mal gehabt?
Ich würde sagen, ich habe ihn in diesem Moment. Aber eigentlich, während ich, also vielleicht sehr intensiv, während ich mit meinem Hund, den ich dabei habe, der jetzt im Hotel ist, auf einer kleinen Rasenfläche vor einer Schule gegangen bin und die kleinen, sehr kleinen Malvenblüten mir angeschaut habe in einem leuchtenden Rosa. Da war das sehr deutlich.
Andreas Weber ist zu Gast in S-Ferns Leute, der Biologe und Philosoph, der uns, ja, ich habe es eben gesagt, ermahnt oder daran erinnern möchte, mehr im Einklang mit allem zu leben. Natur vermeide ich hier schon, den Begriff. Sie wohnen selbst in Berlin. Warum ausgerechnet in Deutschlands größter Stadt, wenn Ihnen sozusagen das Pflanzen, Bäume so wichtig sind? Und Sie haben mir gerade schon gesagt, Sie wohnen nicht nur in Berlin.
Ja, richtig. Das ist gleichwohl eine gute Frage, denn ich war während meiner Jugend in meinen 20ern geradezu besessen davon, in einer großen Metropole zu leben. Und ich musste unbedingt nach Berlin. Und irgendwann konnte ich meine Familie überzeugen, mit mir nach Berlin zu ziehen. Und ich habe auch in Paris gelebt. Und ja, das hat auch was mit Lebendigkeit zu tun, dass großen Metropolen eine Lebendigkeit der menschlichen Beziehungen da ist. Und das hat mich fasziniert. Inzwischen stelle ich mir die Frage allerdings auch oft selbst, vor allen Dingen, wenn ich im Zentrum von Berlin bin und ich wohne etwas am Rand und in der Nähe des Grunewaldes. Ich habe Blick auf einen Garten mit Bäumen, die ich immer gieße, weil es so trocken geworden ist. Das ist also etwas entschärft. Und außerdem habe ich auch noch eine Bleibe in den Bergen in Italien, in denen wirklich die totale Ländlichkeit herrscht.
Und das ist ein Kontrast?
Das ist ein völliger Kontrast, ja. Ja, das ist ein großer Kontrast. Wobei ich auch da mitten im Ort lebe, also auch sozusagen nicht im Grünen. Aber das Grüne ist eben hinter einer Altstadthäuserreihe, ist das dann voll da. Da ist dann der Bergbach und die Glühwürmchen und so. Ja, das ist schon anders.
Wie wichtig und häufig sind Ihnen diese Momente im Leben, genau sowas zu spüren, wie Sie eben sagten, zu schmecken?
Ja, es ist für mich lange Zeit eine absolut entscheidende Ressource gewesen, in der Gegenwart anderer Wesen zu sein, anders als menschlicher Wesen zu sein. Und als ich alles noch nicht so ganz genau wusste oder sagen wir noch nicht so klar, manche Sachen, die ich jetzt zu sehen glaube, noch nicht so klar gesehen habe, da war ich wirklich dauernd draußen während meines Studiums, habe ich mich wirklich geflüchtet. Das war in Freiburg, da war ich immer im Kaiserstuhl, in so einem wunderbaren Hohlweg. Bevor er zerstört wurde, dann habe ich die Stadt gewechselt, bin nach Berlin gegangen. Und jetzt ist das etwas anders, weil ich versuche, diese innere Erfahrung der Lebendigkeit einfach irgendwie mit mir zu nehmen und überall hin mitzunehmen. Das heißt, ich bin eigentlich etwas unabhängiger geworden vom Außenraum, weil ich diese ganz besondere Erfahrung, dieses innere Fühlen, das man hat im Angesicht eines wunderschönen anderen Wesens, das versuche ich eben immer dabei zu haben. Das ist sozusagen meine dauernde Übung. Gelingt mir natürlich auch nicht immer, aber das versuche ich.
Und in Ihrem Leben spielt auch ein besonderer Eichenbaum eine größere Rolle. Erklären Sie uns das mal bitte.
Das ist mein Mentor. Ja, das ist eine sehr alte Eiche im Berliner Grunewald. Ich kann sie nur schätzen. Vielleicht überschätze ich ihr Alter euphorisch auf bestimmt 400 Jahre. Sehr, sehr stark. Es gibt ja so einige dieser alten Eichen. Eine andere im Norden Berlins heißt Dicke Marie. Mhm. Unter der haben die Humboldt-Brüder gespielt. So eine Eiche ist das auch. Und als ich sie entdeckt habe, jetzt könnte ich sagen, bin ich auf die Knie gefallen, so ähnlich. Das war wirklich so eine intensive Begegnung mit der Kraft des Lebendigen. Und ich gehe regelmäßig zu dieser Eiche, einfach um mit ihr zu sitzen, ja. Also man könnte sagen, Satsang mit der Eiche zu halten und frage sie auch Dinge. Also ich frage um Rat und die Eiche ist mein Mentorenwesen. Ich habe auch schon Seminare dahin hingebracht, wenn ich unterrichtet habe an der Berliner Universität der Künste. Also die Eiche ist gut bekannt mit den Menschen in meinem Leben.
Was sagen die Menschen in ihrem Umfeld, wenn sie von dieser besonderen Beziehung erzählen?
Ja, es kommt natürlich darauf an, welche Menschen das sind. Also eigentlich aber alle, mit denen ich etwas näher in Kontakt komme, die macht das mindestens neugierig oder sogar erfüllt das mit einer gewissen Sehnsucht. Sie haben ja vorhin gesagt, ich möchte die Menschen erinnern oder ermahnen. Ich würde ja fast sagen, ich möchte sie eher dahin führen oder verführen. Und der Effekt ist tatsächlich so, dass Menschen, Freunde oder auch eben jetzt Studierende, die kommen gerne mit zu dieser Eiche. Und wenn sie dann da sind, dann merken sie, dass da etwas Besonderes ist und bleiben dann da gerne, ne? Und berühren sie. Und viele versuchen dann ihren Umfang irgendwie zu messen. Und dann stehen da 6 Studierende und sind immer noch nicht genug, um die Eiche zu umfangen. Okay. Und da ist so ein ganz besonderer Frieden. Und den genießen eigentlich alle. Ist noch keiner da gewesen, der gesagt hat, so kann ich jetzt mal wieder weggehen. Also hier ist
so ein Quatsch brauche ich nicht.
Nee, überhaupt nicht. Also da findet irgendwie eine Veränderung statt.
Wann waren Sie das letzte Mal da?
Das letzte Mal war ich da in diesem Jahr im Frühjahr. Das ist schon ein bisschen länger her. Ja, also ich bin da nicht täglich. Mhm. Und mein Hund ist etwas gebrechlich, sodass ich ihn dann dahin tragen muss. Okay. Der ist schon sehr alt. Das hat meine Frequenz etwas eingeschränkt.
SWR1 Leute-Gast Andreas Weber hat, wie ich finde, ein schönes Wort erfunden. Die Indigenialität, zusammengesetzt aus Indigen und eben Genialität. Der Titel auch eines ihrer Bücher. Was machen die indigenen Völker denn so Geniales?
Ja, das Geniale ist, dass sie wissen, dass wir dafür da sind, das Leben zu fördern oder das Leben zu nähren. Und das tun indigene Kulturen oder traditionelle Kulturen auch. Und so unterschiedlich sie sind, ist das eigentlich eine durchgehende Konstante, dass die Menschen wissen, dass sie in ihrem Handeln das Leben, und zwar das Leben aller, unterstützen müssen. Und das ist einmal konkrete ökologische Aktion oder ist es sowas wie ökologische Selbstbremsung, wenn irgendwie eine Art zu sehr gemindert wird, bejagt wird. Aber es ist natürlich auch Kunst und Ritual. Also es gibt auch die Seite, wo das Leben, wie soll ich sagen, auf der inneren Seite des Lebens, auf der Erfahrungsseite irgendwie beschworen und herbeigerufen wird. Und das ist sozusagen die Rolle des Menschen in diesem ursprünglichen Kosmos. Und ich finde die erstens plausibel und auch mich begeistert das.
Ich habe eine schöne Beschreibung von Ihnen auch mir rausgeschrieben, die habe ich gehört gehabt, weil sie so schön kurz und klar ist. Hingehen, da sein, gucken, was passiert. Das machen indigene Völker sozusagen. Ist das der Unterschied auch oder der Vorwurf an uns Menschen, dass wir zwar hingehen und gucken, aber dann eigentlich nicht schauen, was passiert, sondern eigentlich anfangen schon zu verändern?
Ja, genau. Anfangen zu verändern oder erstmal sofort reden und es besser wissen. Es ist auch oft so, wenn man zu Indigenen fährt, dass man da genauso, wie sie das in diesem Zitat beschrieben haben oder ich das beschrieben habe, dass man erstmal aufgenommen wird, man sitzt zusammen und es passiert eigentlich nichts, sondern man sitzt irgendwie zusammen und alle checken, wie ist das eigentlich? Mhm. Ja, also man wird irgendwie beschnuppert oder es entsteht so ein Feeling und der westliche Reisende oder Forschende wird dann schon ungeduldig. Ich verschwende hier gerade meine Zeit. Wir können doch mal anfangen.
Weil nichts passiert.
Weil nichts passiert, mhm. Aber es passiert natürlich was. Ja. Es passiert was. Und es passiert was auf einer Ebene, die eben in unserer technischen Zivilisation nicht mehr so richtig ernst genommen wird, nämlich auf der Ebene des inneren Empfindens oder der Intuition. Das ist die Ebene, auf der man auch mit Bäumen kommuniziert, an die wir nicht mehr so richtig glauben. Aber das ist auch die Ebene, auf der man sich verliebt und auf der man eben wirklich lebendig ist und ganz präsent ist. Und das ist die Ebene, die einen glücklich macht, wenn man auf der sein darf.
Es gibt ja auch die indigenen Wissenschaften oder die indigene Wissenschaft, die auch gelehrt wird.
Ja.
Was beinhaltet die tatsächlich und wo passiert das Ganze?
Ja, das ist ganz wichtig. Also vielen Dank, dass Sie das hier ins Spiel bringen. Es gibt natürlich jetzt nicht in den traditionellen Kulturen Elite-Unis, das ist ganz klar. Aber natürlich ist das Leben in der Gesellschaft der anderen, der anders als menschlichen Personen auch immer ein Wissen um die Realität dieser Person, um die eigene Realität. Und insofern ist das ganze Leben in diesem Beziehungsfeld ein Lernen und dann eben auch eine Wissenschaft. Und ein Kollege von mir, ein Anthropologe, der in den USA gelehrt hat, jetzt ist er, glaube ich, pensioniert, ein Raramuri aus einer indigenen Kultur in Mexiko, der hat einen Kurs angeboten ganz lange, der hieß Indigene Wissenschaft, Indigenous Science. Mhm. Und das statt einer wissenschaftlichen Arbeit mussten die Studenten jeden Tag eine Stunde entweder in der Morgendämmerung oder in der Abenddämmerung draußen sitzen. Mehr nicht. Einfach nur da sein. Das war der Job. Und das war Indigenous Science. Ja? Und natürlich ist es so, wenn man ein Semester lang jeden Tag eine Stunde draußen, ich sage jetzt nicht in der Natur, ne, sondern ich sage mit anderen Personen sitzt, dass da unfassbar viel passiert. Bei denen, die darauf nicht so viel Lust haben, passiert erstmal das, dass sie einen wahnsinnigen inneren Widerstand kriegen. Mhm. Und der bleibt aber nicht, sondern der entwickelt sich irgendwie weiter. Und dann wird eben, dann wird diese Dimension in uns aktiviert, die wir halb vergessen haben. Ja, also man könnte vielleicht auch sagen, unser Herz wird aktiviert. Und dann zeichnen sich die Dinge ab, die wir mit allem anderen Lebendigen teilen. Und das ist das Wertvolle.
Wie kann ich denn in Europa oder wenn wir es noch kleiner fassen, in Baden-Württemberg im Jahr 2025 einen Tick indigener leben?
Ja, das ist, glaube ich, eine wahnsinnig wichtige Frage, die sich doch eine ganze Menge Menschen stellen. Und die erste Antwort darauf ist, wir können das und wir haben auch das Recht dazu. Dafür müssen wir nicht in einem konkreten indigenen Volk geboren sein. Wir haben das Recht dazu, weil wir lebendig sind. Und indigener Leben heißt eigentlich vor allem zwei Dinge, nämlich einmal zu verstehen, dass alle Wesen Personen sind wie wir, mit Gefühlen, Begehren, innerer Erfahrung, dem Wunsch zu leben. Und zum Zweiten, dass wir diese Lebendigkeit fördern müssen, weil das unsere Rolle als Mensch ist. Wir sind diejenigen, die die Verantwortung übernehmen, dass die Gesellschaft des Lebens gedeiht. Und das kann man ja im Kleinen beginnen. Also wir können natürlich jederzeit anfangen zu üben und mit unserer Topfpflanze ein persönliches Verhältnis aufzubauen. Oder die Fliege an der Fensterscheibe. Die kann ich zum Beispiel einfangen und rauslassen, statt sie ihr Leben zu beenden. Also ich glaube, wenn man versucht, dieser Ausrichtung zu folgen, dann findet man jede Minute eine neue Gelegenheit. Und die große Frage, die dahinter steht, ist eben, wie kann ich mit meinem eigenen Leben das große Leben nähren? Und dann kommen wir natürlich an spannende Bereiche. Was möchte ich dann noch tun? Was möchte ich nicht mehr tun? Und gleichwohl ist es wichtig, daraus nicht sofort eine politische Haltung zu machen, sondern wirklich ein persönliches Anliegen. Ja, also ich kann auch das Leben nähren, wenn ich den dürstenden Kirschbäumen auf diesem Stück vergilbten Rasen jeden Tag Wasser gebe. Das tut keiner da, wo ich vorhin mit dem Hund unterwegs war und die Malve gefunden habe, weil sie nämlich schon halb vertrocknet waren. Kleine Gesten, aber immer diese Kompassnadel auf das Leben gerichtet halten. Und dann leben wir indigen, so würde ich das sagen. Und so sagen das auch meine Freunde aus Australien, aus Aborigine Communities, die wirklich darum bitten, dass wir alle wieder diese Haltung finden, weil das Leben das braucht.
Ist das auch, Sie sagen ja auch oder empfehlen, ein bisschen wilder zu leben? Das heißt jetzt nicht tagtäglich die Sau rauszulassen, sondern wilder in dem Sinne. Und da finde ich, fängt es bei uns im Kopf, glaube ich, schon an. Wild hat immer eher so einen negativen Touch. Seid man nicht so wild, sagt man zu den Kindern zu Hause, deine Frisur ist wild, wenn die Haare abstehen. Was meinen Sie damit, wenn wir wieder wilder leben sollen?
Ja, das ist diese lange Geschichte, dass das Wort wild eben immer die eine Seite dieser Dualität bezeichnet und uns nicht wirklich einschließt. Also für die einen ist wild das Gefährliche, das Unberechenbare, das Ungeordnete, und für die anderen ist wild das Ekstatische, das lebe wild und gefährlich, ich erlaube mir alles, also sozusagen ein Ego-Trip eigentlich. Aber das Wilde ist das, was den Regeln des Lebendigen folgt oder was sich bedingungslos ans Leben hingibt. Ja, die Wildnis ist der Raum, der in Fülle Leben schafft. Das heißt, wenn wir wirklich wild sein wollen, dann sind wir wieder da. Dann sind wir dazu angehalten, Leben hervorzubringen. Ja. Und das ist auch eigentlich das Gefühl, das wir suchen, wenn wir mal so richtig wild sein wollen. Dann suchen wir das Gefühl, lebendig zu sein. Und das tiefe Gefühl, lebendig zu sein, haben wir dann, wenn wir schöpferisch sind, wenn wir lebensstiftend sind. Und damit meine ich auch, wenn wir etwas hervorbringen, wenn wir etwas produzieren. Es ist ja oft so, wenn man eine tiefe Lebendigkeitserfahrung macht oder eine Erfahrung mit anderen Wesen, früher hätte ich gesagt in der Natur, dann möchte man ein Gedicht schreiben oder ein Bild malen, ja, oder irgendwie das weitergeben oder man möchte es jemandem erzählen. Das ist diese lebensspendende Kraft, die wir dann geschenkt bekommen und die wir weiterschenken möchten. Und das ist der richtige Impuls. Und das ist eigentlich das Wilde. Das Wilde ist eigentlich sich in den Dienst des Schenkens von Leben zu stellen.
Das heißt, dass ich meine Hecke mal einmal weniger schneide, weil kleine Tiere ihren Platz darin finden können?
Ja, wenn das so eine Hecke ist, wobei das bei Hecken, glaube ich, bei der Hecke ist das nicht so wichtig, ob man sie. Beim Aber Rasen. Zum Beispiel der Rasen. Ja, genau. Wunderbares Bild. Auch immer schwer zu vermitteln. Am besten ist es, dass Sie Ihren Rasen, wenn Sie einen haben, ab jetzt nur noch zweimal im Jahr schneiden. Ja, eine Blumenwiese, zu einer Blumenwiese werden lassen. Ich weiß selbst, dass das nicht einfach ist. Ich hatte eine Weile ein Einzelhaus im Westen von Berlin und ich habe das gemacht und es gab hagelte Beschwerden. Aber ich hatte auch Eidechsen und Grillen und Heuschrecken und Schmetterlinge und Leben.
Im Kinderzimmer, da kann ja irgendwie gefühlt alles reden. Autos, Bausteine, Kuscheltiere sowieso. Ob es eine Seele hat, ist den Kindern dabei vielleicht eher egal. Andreas Weber sagt als Philosoph, dass ja eigentlich alles eine Seele hat. Also auch dann Berge und Flüsse. Was denken und fühlen die denn wohl so?
Berge fühlen in Form des Lebens, das auf ihnen wächst. Die fühlen zum Beispiel im Herbst in den Rottönen und Brauntönen des Herbstlaubes. Es gibt von Aldo Leopold, dem amerikanischen Philosophen und Förster, gibt es diesen schönen Satz, wie ein Berg denken. Ja, wie denkt ein Berg? Ein Berg denkt in Leben, das sich auf ihm entwickelt und entfaltet und wandelt. Oder er denkt in der Hervorbringung von Leben und Flüsse natürlich auch. Flüsse sind ja Leben, Wasser ist ja Leben. Flüsse denken, die denken, indem sie dorthin fließen, wohin sie fließen müssen. Und dort spenden sie Leben. Das ist das Denken von Flüssen. Und da finde ich schon wieder, das ist doch, kann doch ein Vorbild für mich sein. Ja. Dorthin fließen, wo Leben gespendet werden muss.
Was? Das stimmt. Ich bin das mal durchgegangen mit meinem Sohn, 11 Jahre. Und da sind wir am Berg hängen geblieben. Und er fragte mich dann, und ich hatte keine Antwort drauf, vielleicht können Sie die geben. Was denkt denn dann so ein Berg, wenn lange Löcher durch ihn gebohrt werden, nur dass wir mit unseren Autos da durchfahren können und mit dem Zug?
Ja, das macht ihm wahrscheinlich zu schaffen. Es gibt ja die Medizinleute der Kogi, von denen haben wahrscheinlich einige der HörerInnen schon gehört. Die sind ja öfter jetzt auf Tournee in Europa, weil es ein paar Kolleginnen von mir gibt, die gute Verbindungen zu ihnen haben und sie dann immer hierher bringen. Und diese Kogi sind, also es ist ein indigenes Volk aus Südamerika, und die sind total entsetzt, dass die Berge alle so durchlöchert sind in Europa, ja, weil sie der Meinung sind, dass sie das nicht wollen, ja, weil diese Löcher nicht Leben spenden, sondern Effizienz. Und Effizienz ist vielleicht das Gegenteil von Leben. Also ich möchte da jetzt nicht, ich habe jetzt nicht so ein intensives Verhältnis zu einem Berg, dass ich das genau wüsste. Ne? Ich kann das sozusagen hier nur weitergeben, aber unter Umständen ist das nicht gut.
Was kann es uns bringen, wenn wir sozusagen allem eine Seele zuschreiben? Also das ist ja für einige mag es Spinnerei sein. Sie sagen, dass es helfen kann.
Ja, es hilft uns, weil wir dann in der Welt vollkommen zu Hause sind. Weil wir dann eine Heimat haben. Weil es dann nichts gibt, was anders ist als das, was unser eigener Kern ist. Nämlich inneres Empfinden, seelisches Empfinden. Weil wir wissen, dass wir dann nicht verloren gehen können, weil es nichts anderes gibt als diese lebendige Realität. Und wenn wir das wissen, dann haben wir auch weniger Angst, dass wir müssen uns weniger schützen, wir können großzügiger sein und wir können offener das Leben fördern. Und damit ist nur gewonnen mit einer solchen Haltung in meinen Augen. Aber natürlich ist diese Haltung das Gegenteil von dem, was die technologische Zivilisation in den letzten Hunderten von Jahren macht, das ist klar.
Animismus ist der Begriff dafür, dass man sozusagen allem eine Seele gibt. Warum beherrschen Kinder das so viel besser anscheinend als wir Erwachsene? Oder ab welchem Punkt treiben wir das den Kindern vermutlich aus?
Ja, Kinder beherrschen das, weil sie das noch wissen, weil sie noch direkter am Ursprung sind, weil sie in ihrer Wahrnehmung noch nicht korrigiert wurden. Und das werden sie dann. Das werden sie von uns allen, die Kinder erziehen. Und sie werden das im Namen einer Kultur, die eben auf die Trennung setzt, auf den Dualismus. Es gibt Dinge, die sind tot und dann gibt es den menschlichen Geist. Und das so wird man dann irgendwie erzogen. Und dann lernen die das. Und interessanterweise, da gibt es Studien, sind Kinder ungefähr bis zum Beginn der Adoleszenz tiefe Animisten und auch in diesem Animismus sind sie absolut egalitär. Das heißt, sie finden, alle Lebewesen haben gleiche Rechte. Und das ändert sich in der Adoleszenz. Und die Adoleszenz ist die Zeit, wenn heranwachsende Kinder ihr erwachsenes, akkulturiertes Ich-Bewusstsein formen. Und dann ändert sich das schlagartig. Dann gibt es plötzlich in Umfragen diese Zweiteilung, diese Binarität, diese Hierarchisierung. Menschen haben mehr Rechte, Menschen sind mehr wert. Aber bis zu dem Alter sind da Kinder absolut revolutionär.
Wenn man das weiterdenkt und die Ansätze, die gibt es ja dann auch schon in anderen Ländern, dann können wir auch relativ schnell auf die juristische Seite wechseln, wenn wir alles zu einem juristischen Objekt werden lassen. Was würde das für einen Unterschied machen? Und welche Beispiele gibt's?
Ja, also das ist gerade sowohl in der Philosophie als auch unter den Juristen und auch Umweltschützern ein bisschen Mode. Die Rechte der Natur oder die Rechte der Natursubjekte, müsste man dann sagen. Mhm. Oder Naturwesen werden Rechtspersonen. Also zum Beispiel ein Fluss. Kann ein Fluss ein Rechtssubjekt werden? Und da gibt es tatsächlich schon Vorreiter. Und was die Flüsse angeht, da ist das berühmte Beispiel immer der Whanganui in Neuseeland, der den Status eines Rechtssubjektes hat und der dann vertreten wird von einigen indigenen Mentoren wiederum, die den Fluss sozusagen vor Gericht vertreten. Ja, das ist interessant, auch deswegen, weil das von einigen als einen Ausweg gesehen wird. Ne? Wenn diese Wesen klagen können, dann können sie ihre Rechte einklagen. Es ist natürlich so, dass in den traditionellen Gesellschaften das nicht so funktioniert hat, ne? Sondern also da gab es nicht Recht als den Besitz, einen persönlichen Besitz, den ich dann einklagen kann, sondern da ist eigentlich eine Ebene oder mehrere Ebenen tiefer angesetzt, denn ich bin irgendwie auf eine bestimmte Art dieser Fluss selbst, weil dieser Fluss ein lebendes Wesen ist und ich auch ein lebendes Wesen bin und alle lebenden Wesen sich gegenseitig Leben spenden. Ja, also ein Aborigine, da gibt es dieses berühmte Beispiel, dieser Aborigine, der dem Anthropologen sagt, dieser Fels bin ich. Ja, nicht ein Fluss, sondern ein Fels. Dieser Fels bin ich. Und ich finde das letztlich plausibler als die Idee, dass wir die Personen der lebenden Wirklichkeit in unser Objektrechtsverständnis ziehen. Das wird dann immer schon wieder so ein bisschen, das geht schon wieder in Richtung Besitz von Sachen und Objektivierung. Ich finde es eigentlich plausibler zu sagen, wir müssen an Beziehungen arbeiten. Und wir müssen verstehen, dass in einer Beziehung ich auch irgendwie immer die andere Seite bin. Und dann brauchen wir vielleicht gar nicht mehr die Klage eines Flusses vor Gericht gegen den Staudamm, sondern es widerstrebt uns, diesen Staudamm zu bauen, weil wir wissen, dass das das Leben verringert und
also
auch mein eigenes.
Schon einen Schritt weiter.
Ein Schritt weiter. Gehen. Ein Schritt weiter, ja.
Trotzdem gibt es ja, ich glaube in Ecuador ist es, dass der Schutz der Natur als Objekt in die Verfassung aufgenommen wurde. In Oberbayern gibt es eine Initiative, die einen Fluss als Rechtsperson etabliert haben möchte. Das
genau, die Loisach.
Genau, ja. Das passiert, wie Sie gerade sagen, das ist gerade in Mode.
Ja, ja.
Was würde das tatsächlich für einen Unterschied machen, der Natur? Muss man dann sagen, endlich Rechte einzuräumen. Ja. Und ich habe den Begriff schon wieder benutzt.
Ja, ja, natürlich. Ja, ich meine, das wird ja auch benutzt. Also es heißt ja wirklich, die Bewegung heißt ja die Rechte der Natur. Ne? Und da haben wir dann beides. Also ich finde das unbedingt zu begrüßen. Ja, natürlich. Gleichzeitig möchte ich eben persönlich auf dieser tieferen Ebene ansetzen, in der ich das gar nicht brauche, weil ich gar nicht wirklich unterschieden bin von diesem Wesen, dessen Rechte dort vertreten werden. Aber natürlich ist das zu begrüßen. Natürlich ist das ein Riesenfortschritt, wenn es dann so weit kommen würde. Also ich wünsche der Initiative der Loisach ein Subjektrecht, die der Loisach ein Subjektrecht verschaffen möchte, wünsche ich wirklich Erfolg. Und das ist natürlich auch so, dass das Menschen sensibilisiert. Wenn wir plötzlich Wenn wir das auf großer Fläche haben, dann ändert sich etwas. Ja. Wenn das Huhn im Massentierhaltungsstall gegen seine Haltung klagen kann und Recht erhält, ja, das wäre ein weitreichendes Urteil. Und das wäre zu begrüßen, denn da ist natürlich die Hölle in diesen Ställen.
Und gerade in Zeiten des Klimawandels, in dem wir uns befinden, da wird ja, wie ich finde, ganz deutlich, dass es diese Abgrenzung Mensch-Natur nicht braucht, weil wenn wir die Natur zerstören, zerstören wir auch uns. Also deshalb, das macht ja schon deutlich, dass es eins ist.
Ja, genau. Ja, das freut mich sehr, dass Sie das jetzt so sagen.
Ich habe eine Erkenntnis gewonnen, ja, vielleicht schon in der Sendung.
Ja, also das liegt eigentlich vor unser aller Augen, ne? Wir sind das Klima. Oder ich sage auch öfter, das Klima ist eigentlich, die Atmosphäre ist eigentlich so etwas wie der geteilte Atem. Wir atmen aus und die Bäume atmen ein und die Bäume atmen aus und wir atmen ein. Und wenn das Klima sich zum Lebensfeindlichen hin verändert, dann funktioniert etwas in der gegenseitigen Spende des Atems nicht mehr. Und das müsste korrigiert werden, ja. Und die gegenseitige Spende des Atems müsste wieder stattfinden dürfen. Also insofern sind wir das Klima. Und wenn das Klima schrecklich wird, dann sagt das auch etwas über uns. Aber dann zeigt uns das auch, wo wir was verändern können, natürlich.
Jetzt haben wir da eine relativ vertrackte Situation, möchte ich es mal nennen. Erst ordentlich Schaden angerichtet. Und wenn wir dann jetzt zur Denkweise der Urvölker zurückgehen sollten, wird es nicht klappen, haben Sie eben auch schon gesagt, den Schritt zurück gibt es nicht. Da kann man ganz schnell so ein sehr düsteres Bild zeichnen. Und provokant kann ich Ihnen die Frage hinwerfen, sind wir nicht alle schon längst verloren? Und Sie erhellen es jetzt hoffentlich wieder.
Ja, auch da kann ich wieder sagen, die Frage ist, was in uns oder an uns ist verloren. Und das, was nie verloren sein kann, ist, dass wir Leben sind und dass wir lebendig sind und dass es in uns einen Kern gibt, der Leben will und Leben spendet und Leben auch genießt. Das ist das, was nie verloren ist. Und gleichwohl wird noch sehr viel Leben im Sinne biologischer Arten verloren gehen und wahrscheinlich auch die Zivilisation, wie wir sie kennen, wird sich auf vermutlich gewaltvolle Weise wandeln. Und das ist dann ein Sterben, das gleichzeitig wieder eine Geburt ist, so wie die lebendige Wirklichkeit sich immer wandelt durch Sterben, das aber auf der anderen Seite immer eine Geburt ist. Also insofern ist das auch ein Prozess, der immer wieder stattfindet und immer wieder stattgefunden hat. Aber das sozusagen das Zentrale, das Eigentliche, das haben wir immer dabei und das kann uns auch nicht genommen werden. Also das, was so ist wie die Malvenblüte, das haben wir immer im Herzen. Und das ist ein Bewusstsein, das eben in der technologischen Zivilisation auch verloren gegangen ist. Weil wir uns oft darauf ausgerichtet haben, dass nur das, was ich habe, dass ich das bin. Ja, also wenn ich eine schöne Natur, ich sage jetzt auch mal Natur, als Objekt um mich herum habe, dann
an.
Nein, das sage ich einfach, nach wie vor der Diskurs. Wenn wir diese schöne Natur als Objekt um uns herum haben, dann sind wir gerettet. Das ist aber immer noch ein Denken in den Mustern, dass wir Dinge brauchen, um gut aufgehoben zu sein. Und wir vergessen, dass wir das Schöne der Natur selbst sind und dass wir das auch hervorbringen können, in einem Lächeln. Ja? Also es gibt eine Dimension, die nicht antastbar ist und die wird uns auch nicht genommen. Aber wir können uns natürlich jetzt schon auf sie besinnen und das ist dann ökologisches Handeln.
Es gibt eine große Bewegung, die sich dem Klimawandel entgegenstemmt. Bei den Jüngsten angefangen, wenn wir auf die Straßen schauen, auch wenn es schon mal intensiver war, als es vielleicht jetzt in den Tagen ist. Aber dieser Begriff Naturschutz, der ist für Sie schon falsch gewählt dann?
Ja, der ist falsch gewählt. Aber natürlich ist die Motivation derer, die Natur schützen wollen, ist nicht falsch. Aber das, was ihr Verhalten motiviert, ist sozusagen ein Konzept, das glaube ich nicht der Wirklichkeit entspricht. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Ich möchte nochmal, was den Klimawandel angeht, auch nochmal ins Gedächtnis rufen, dass der Klimawandel nur eine Facette des derzeit sich zusammenziehenden und schwindenden Lebens ist. Das Artensterben ist eine andere Facette und das Artensterben ist nicht nur die Folge des Klimawandels. Also es würde auch ohne den Klimawandel ein massives, schreckliches Artensterben geben, denn das ist die Folge der Lebensraumverkleinerung durch die Menschen, die Agrargifte, die Gifte in den Gärten auch, ja, die Zersiedelung, die Zerstörung von Landschaften. Das gibt's auch ohne Klimawandel. Also und in beiden Fällen haben wir eben unsere alte Rolle, dass wir Menschen diejenigen sind, die die Verantwortung dafür haben, dass die Wirklichkeit lebensspendend bleibt. Die haben wir vergessen. Stattdessen haben wir die neue Rolle angenommen, dass die Wirklichkeit dazu da ist, alles in der Wirklichkeit dazu da ist, unser eigenes, uns selbst, unser persönliches, individuelles Leben zu finanzieren. Und noch nicht mal uns allen, ne, sondern immer weniger. Also wir sind da schon, der größte Teil von uns Menschen ist da schon nicht mehr, gar nicht mehr mit inbegriffen. Und das wird sich eines Tages wieder ändern. Ja? Das haben wir wahrscheinlich selbst nicht in der Hand. Das sehen wir im Augenblick. Das ist jetzt das Leben selbst, die Naturgeschichte, die Erdgeschichte, die das übernommen hat. Es wird zu einer Zusammenziehung und einer neuen Geburt führen. Und es wird anders aussehen. Aber das Leben an sich kann nicht vergehen.
Wir gucken auf die Reaktionen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Martin Krauch hat geschrieben, Landwirt und Poet, sagt er, ist er. Und ihm ist klar, Boden ist dasselbe wie der Mensch, selber Organismus, lebendige Lebendigkeit, die es zu fördern und bewahren gilt. Also komplett auf ihrer Linie.
Habe ich nichts hinzuzufügen.
Das ist gut. Isa Eisenhardt aus Singen hat geschrieben, ein Lebensmensch wie Andreas Weber sollte öfter sprechen. Viele Lebensmenschen sollten ihn hören. Danke für den Beitrag. Sie hat auch eine Pfahleiche, die sie jeden Tag beobachtet. Sie hatten selber, wir hatten über ihre sehr alte Eiche, wo sie geschätzt haben 400 Jahre, schon gesprochen. Aber sie haben auch eine Eiche mal, ich sag mal, dann bleiben wir auch beim Thema wild gepflanzt.
Ja, genau. Ich habe eine Eiche zu meinem 50. Geburtstag bekommen. Und die musste gepflanzt werden, aber es gab keinen eigenen Garten. Und dann habe ich sie im Wald ausgesetzt zwischen anderen Eichen. Und sie einen Sommer lang jeden Tag begossen, indem ich da hingefahren bin mit meinem Fahrrad und die Gepäcktaschen voll hatte mit Wasserkanistern. Und es war dieser wahnsinnig trockene Sommer. Und sie hat es geschafft. Erstmal in diesem Sommer.
Aber sie
lebt nicht mehr. Ja, nein, ich hab sie also durch diesen Sommer bekommen, was mir wie ein Wunder erschien. Und dann ist sie am Ende dieses Sommers abgebrochen worden. Ich weiß nicht von wem. Sie stand so auf einer Lichtung. Ich weiß nicht, ob mit Absicht oder zufällig von einem Menschen oder von einem Tier. Das war natürlich ein bisschen ein Schock und sehr traurig. Und dann stellte ich im nächsten Frühjahr fest, es gab also nur noch einen Stummel mit Rinde und im nächsten Frühjahr stellte ich fest, dass die Rinde wieder neu ergrünte. Mhm. Und diese Eiche trieb wieder aus, ja, ein Wunder. Eichen sind ja nicht so regenerationsfähig. Und dann habe ich sie wieder begossen und es war eine dann wesentlich kleinere Eiche, aber irgendwie gedieh sie, bis sie dann wieder abgebrochen wurde. Und dann hat sie es nochmal versucht. Und ich immer mit dem Wasserkanister und dem Fahrrad. Und dann ist sie nochmal abgebrochen worden und inzwischen kann ich sie nicht mehr finden. Sie ist nicht mehr da. Traurig.
Allerdings, ja. Sehr traurige Geschichte. Aus Bad Mergentheim hat Thomas Spürk geschrieben und er fragt, durch den Klimawandel verlieren wir große Teile der Biodiversität. Welche Strategien haben Sie für sich entwickelt, die in An- und Abführung Verluste zu bewältigen?
Ja, also nochmal ganz wichtig, der Klimawandel ist Teil desselben Prozesses, der auch die Biodiversität verschwinden lässt. Die Biodiversität würde auch ohne den Klimawandel verschwinden. Das ist ganz wichtig zu sehen. Hatte auch schon viel eher angefangen als der Klimawandel, bevor der Klimawandel spürbar war. Und das ist ein Schwinden und Sterben und Trauern. Und meine Strategie ist, mich ganz in die Liebe zu den Wesen fallen zu lassen. Denn in der Trauer ist auch immer so etwas wie eine Nähe, ein Nahsein. Und das ist meine Strategie.
Es gibt eine Frage, da fehlt mir, Vincent aus Vaihingen hat geschrieben, ich wollte gerade sagen, da fehlt mir der Name. Er hat die Frage, und zwar aufgrund des Themas mit den Bäumen, würde er gerne von Ihnen wissen, ob Sie zufällig Waldorfschüler waren und ob das Einfluss auf Ihren Werdegang hatte. Das ist ja eigentlich so ein klischeehaftes Vorurteil, dass nur Waldorfschüler mit den Pflanzen sprechen könnten.
Ja, genau, also Full Disclosure war ich nicht. Ich habe auch nicht so große Waldorf-Affinitäten. Das reicht als Antwort, glaube ich, denn das habe ich ja schon
gesagt. Absolut, ganz genau. Und es gab allerdings auch die Frage, ob Sie an Gott glauben würden, weil wenn wir darüber sprechen, dass alles eine Seele hat, toucht man relativ schnell diesen religiösen Bereich.
Ja, das finde ich eine schöne Frage. Und die bejahe ich, ja. Aber Gott ist nicht der Chef oben auf der Wolke, der die Dinge regelt, je nach persönlichem Verdienst, sondern Gott ist das Leben. Und das Leben ist das, was Leben schenkt. Und insofern haben wir alle eine Spur davon in uns. Und das ist das, woran wir uns erinnern müssen.
Das sind schon fast wunderbare Schlussworte. Ich habe hier noch Zuschriften wirklich zuhauf, die uns eine gute Sendung und Sie als sehr tollen Gast dastehen lassen. Manuela Seiler aus Tuttlingen hat geschrieben, was für eine wunderbare Ode an das Leben. So schöne Worte für die Lebendigkeit und die Wildheit in uns. Sie dankt dafür. Andreas Weber spricht mir aus dem Herzen. Schreibt jemand noch Achtsamkeit, eigenes Inneres spüren, Langsamkeit und Wildsein, Ruhe und ganzheitliches Wahrnehmen, darauf kommt es an. Auch da, denke ich mal, gehen Sie komplett mit.
Danke, ja. Vielen Dank.
Sehr gern. Danke, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Vielleicht nochmal eine neue Eiche zu pflanzen, wenn Sie...
Wenn ich eine geschenkt bekomme, dann werde ich sie pflanzen.
Den Hinweis habe ich verstanden.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.